Streik. Der letzte große und lang anhaltende Streik, den wir hier in Nürnberg hautnah erlebt haben, war der der Arbeiterinnen und Arbeiter bei AEG gegen die Werksschließung durch den Electrolux-Konzern. Damals gab es internationale Solidarität. Unter anderem besuchten Bruno Vaso und Ambra Metapesa von der italienischen CGIL die Streikenden. Und sie zeigten sich überrascht von einer ganz anderen Streikkultur in Deutschland.
Es ist natürlich schwer, einen Vergleich zwischen deutschen und italienischen Verhältnissen möglich. Aber angesichts der Tatsache, dass der Wind sehr gegen die Streikenden bläst, finde ich das Durchhaltevermögen erstaunlich. Wir freuen uns sehr darüber, wie gut der Zusammenhalt ist und dass die Arbeiterinnen während des Streiks bezahlt werden können. Bei uns ist das anders. Es ist tatsächlich so, dass die Arbeiter am Ende des Streiks selbst draufzahlen, weil es diese Form der Streikkasse nicht gibt. Wir müssen noch eine Möglichkeit finden, wie wir eine solche Form des Streiks auch durchführen können. Wenn wir streiken, dann gibt es einzelne Streiktage, an denen wir versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, über die Massenmedien und durch Demonstrationen. Ich bin beeindruckt über die Stärke der Arbeiterklasse in Deutschland.
Incidere nell'opinione pubblica, ma tutto si traduce in una giornata di sciopero, in una manifestazione, e quindi un'attrezzatura del genere così in Italia è un pochettino impensabile. Sinceramente mi fa piacere vedere che la forza della classe operaia in Germania.
Andere Länder, andere Streikkulturen. Aber den Respekt der italienischen Gewerkschafter für die Stärke ihrer deutschen Kollegen und Kolleginnen in allen Ehren. Arbeitskämpfe sind bei uns Deutschen zwar institutionell eingebettet und gesetzlich abgesichert wie kaum anderswo, die Streiklust packt uns heutzutage allerdings im internationalen Vergleich eher selten.
Das war einmal anders. Doch wie wurde früher gestreikt? Wer waren die Akteurinnen und Akteure? Wer sich für die Streikkultur in den Anfängen der Industrialisierung interessiert, sollte sich unbedingt mit dem Roman Germinal beschäftigen. Dieses Hauptwerk des naturalistischen Romanciers Emile Zola handelt von französischen Bergarbeiterfamilien, die sich gegen ihre Not und die unmenschlichen Arbeitsbedingungen zur Wehr setzten. Zola hatte monatelang mit Bergarbeiterfamilien zusammengearbeitet, um ihre Lage und ihre Denkweise verstehen zu können.
Germinal, vierter Teil, siebtes Kapitel. Nach einem Monat droht die Streikfront zu brechen. Auf einer Waldlichtung versammeln sich die Arbeiter, da die Gendarmen eine Versammlung in der Gaststätte aufgelöst hatten. Annähernd 3000 Bergleute hatten dem Ruf Folge geleistet. Es war eine wimmelnde Masse, Männer, Weiber, Kinder, schreibt Zola. Der Streikführer, der Maschinist Etienne Lantier, spricht zur Menge.
Kameraden, was ist euer Beschluss? Stimmt ihr für die Fortsetzung des Ausstandes? Und welche Maßregeln beschließt ihr? Unsere Niederlage ist sicher, wenn sich morgen Feiglinge finden, die einfahren. Ihr beschließt also, sie an die Pflicht, an den geschworenen Eid zu mahnen. Wir könnten Folgendes tun. Bei den Gruben erscheinen, die Verräter durch unsere Anwesenheit zurückjagen, der Gesellschaft zeigen, dass wir alle einig sind, dass wir eher sterben als nachgeben.
Mit den Verrätern sind hier belgische Bergarbeiter gemeint, die in Zolas Roman als Streikbrecher eingesetzt werden. Ähnlich wie von Zola beschrieben, dürften auch in Deutschland um 1880 Bergarbeiter empfunden und gehandelt haben. Gestreikt wurde allerdings schon lange, bevor die Industrialisierung einsetzte. Bereits im 14. Jahrhundert wird über Streiks von Handwerkergesellen berichtet.
Im 18. Jahrhundert sind für Deutschland 500 Gesellenstreiks belegt. Ihre Zahl nimmt zu im Umfeld der Französischen Revolution. Es handelte sich in der Regel nicht um spontane Ausbrüche von Rebellion, etwa unter Alkoholeinfluss, wie zeitgenössische Kommentare häufig unterstellen. Die Herberge waren Orte kollektiver Bewusstseinsprozesse. Wenn der Arbeitsmarkt gut war oder wenn die Nachfrage stieg, zum Beispiel vor Messen, versuchten die Gesellen, ihr Einkommen zu steigern. Sie trafen sich dann in der Herberge und beschlossen Forderungen. Kamen die Meister den Forderungen nicht nach, so wurden Umzüge organisiert. Dies verlief nicht immer friedlich, denn Streik- und Demonstrationsrecht gab es ja nicht. Wenn die Behörden eingriffen und zum Beispiel die Herberge umstellten, kam es zu Auseinandersetzungen. Die Organisierung war nicht nur lokal. Die Gesellenwanderung ermöglichte eine schnelle Ausweitung der Streikbewegung. Laufbriefe gelangten rasch auch in weit entfernte Städte.
Dass auch die Polizei den Vorgängen in der Herberge Aufmerksamkeit schenkte, davon zeugt die Dienstinstruktion der Stadt München für Gendarmen von 1830.
Das Betragen der Handelsgesellen und Lehrjungen, besonders auf ihren Herbergen und bei Handwerksversammlungen, verdient die besondere Aufmerksamkeit der Gendarmerie, damit alle Exzesse sowie allenfallsige Klagen der Meister abgestellt werden können.
Die gleiche Dienstanweisung veranschaulicht, dass auch Arbeitszeit ein wichtiges Thema der Auseinandersetzungen zwischen Meistern und Gesellen war.
Es ist bei Strafe untersagt, dass Handwerksgesellen an sogenannten blauen Montagen und abgewürdigten Feiertagen arbeitslos in Wirtshäusern sich aufhalten und zechen oder dass dieselben an solchen Tagen den Meistern die Arbeit verweigern.
Auch Boykottmaßnahmen, die von den Gesellen als Verruf bezeichnet wurden, waren ein probates Kampfmittel. Bei dem verrufenen Meister durfte keiner mehr Arbeit annehmen, bis dieser den Forderungen nachgekommen war.
Um 1848 entstehen die ersten gewerkschaftsähnlichen Organisationen. Buchdrucker und Zigarrenarbeiter schließen sich zu nationalen Verbänden zusammen. Dabei fordern die Buchdrucker bereits damals Tarifverträge. In Berlin kommt es für dieses Ziel auch zu Streiks, die allerdings scheitern. Streikführer werden verhaftet und verurteilt, darunter auch Stefan Born, Mitglied des Bundes der Kommunisten, der zu 2 Wochen Gefängnis wegen Verstoßes gegen die Gewerbeordnung verurteilt wird.
Eben jener Stefan Born gründet 1848 die Allgemeine Arbeiterverbrüderung. Ihr pragmatischer, reformorientierter Forderungskatalog macht die Arbeiterverbrüderung populär. Die Arbeiterverbrüderung hat 15.000 Mitglieder und gibt sich eine demokratische Struktur. Die Organisationen der Zigarrenarbeiter und Zigarrenarbeiterinnen und der Buchdrucker schließen sich an. 170 Arbeitervereine in ganz Deutschland treten bei.
Im Mai 1849 findet in Nürnberg der Allgemeine Bayerische Kongress der Arbeiterverbrüderung statt. Der Nürnberger Arbeiterverein veröffentlicht anschließend einen Aufruf
an alle Arbeiter Frankens, Brüder, Arbeiter. Der Nürnberger Arbeiterverein hat die Aufgabe erhalten, überall in Mittelfranken Arbeiter- und Bauernvereine zu gründen. Das einzige Mittel, dem wucherischen Kapital und dessen Besitzern gegenüber ist, Vereinigung und zwar aller Arbeiter Deutschlands. Ihr fränkischen Brüder, an euch ist es, dem großen Bruderbund sich anzuschließen.
Nach 1848 folgt eine Welle der Repression. Zwar garantiert das preußische Vereinsgesetz Vereins- und Versammlungsfreiheit, Arbeitervereine jedoch, die politische, sozialistische oder kommunistische Ziele vertreten, werden verboten. Politische Vereine dürfen keine Frauen, Schüler und Lehrlinge aufnehmen. Die Arbeiterverbrüderung und andere Verbände, wie die der Buchdrucker und ZigarrenarbeiterInnen, werden zerschlagen.
Aber allerorts gründen sich auch in den 1850er Jahren neue Assoziationen, so auch der Nürnberger Arbeiterverein, offiziell mit dem Fokus auf Bildung. Unterstützungskassen bilden oft das Rückgrat. Auch verdeckte gewerkschaftliche Organisationen können wohl nicht vollständig unterdrückt werden. Das zeigen die sich zuspitzenden Konflikte, die sich 1855 und 1857 in regelrechten Streikwellen ausdrücken.
Die Repression ist nicht die einzige Reaktion des Staates. Erste sozialpolitische Reformen werden eingeleitet. Doch das wichtigste sozialpolitische Instrument bleibt die Niederschlagung von Protest und Streik durch die zur damaligen Zeit militärisch organisierte und ausgerüstete Polizei.
So berichtet Polizeidirektor Hirsch 1855 über die gewaltsame Beendigung des Streiks der Färbergesellen in Elberfeld.
Unterdessen hatten sich schon von Mittag an Neugierige, Weiber und Kinder in Masse um das Rathaus versammelt. Die Massen verliefen sich nicht, sondern nahmen zu, sodass sich gegen 7 Uhr etwa 3.000 bis 4.000 Menschen versammelt hatten, die bereits Gepfeife, Geschrei und Toben nur zu arg vernehmen ließen. Nachdem nur noch der Polizeiinspektor Döring mehrere Mals, aber ebenfalls vergeblich zum Fortgehen aufgefordert hatte, blieb, wenn man nicht die gröbsten Exzesse abwarten wollte, nunmehr nichts weiter übrig, als mit Gewalt einzuschreiten und die Haufen zwangsweise zu zerstreuen.
Immerhin, trotz Verfolgung der Organisationsansätze und Strafandrohungen, kommt es bereits zwischen 1850 und 1859 zu 107 Arbeitsniederlegungen. Die sozialen Konflikte sind durch staatliche Polizeigewalt und durch Verbote nicht mehr zu bändigen.
Auch Arbeiterinnen sind in diese Streikaktivitäten involviert. Sie stehen als Streikposten mit ihren Kollegen vor den Fabriken, versuchen Arbeitswillige von der Arbeitsniederlegung zu überzeugen. Und das mal argumentativ, mal mit handgreiflicheren Maßnahmen. Sie besuchen die Streikversammlungen und einige halten währenddessen verbotenerweise auch öffentliche Reden. Die institutionalisierte Stärke der freien Gewerkschaften, deren Mitgliederzahl nach 1900 in die Millionen wächst, hat aber seinen Preis. 1914 sind ihre Führer bereit, einen Burgfrieden mit den Mächtigen zu schließen, um deren Krieg zu ermöglichen. Die Januarstreiks 1918 hingegen, die maßgeblich zur Beendigung des Krieges und des Kaiserreichs beitragen, brechen gegen den Willen der Gewerkschaftsspitze los, die sich mit ihrer Verständigungspolitik von der Basis entfernt hat.
Und sind 100 Jahre Sozialpartnerschaft wirklich ein Erfolgsmodell? Das mit diesem Begriff verbundene Stinnes-Legien-Abkommen vom 15. November 1918 hält in seiner Substanz nur wenige Jahre. Mit diesem Vertrag werden einige von einer Rätebewegung bereits erkämpfte Fortschritte von Arbeitgeberseite aus Furcht vor einem drohenden Sozialismus anerkannt. Dies aber im Tausch gegen die Hoffnungen von Millionen auf eine echte Sozialisierung und Demokratisierung.
Zurück ins Jahr 2006. Als Bruno Vaso und Ambra Metapesa nach Nürnberg kommen, um ihre Kolleginnen und Kollegen bei der ALG in ihrem Kampf zu unterstützen, tun sie das auch mit dem Willen, eine europäische Arbeiterbewegung neu zu formieren, die den Konzernen des 21. Jahrhunderts die Stirn bieten kann.
Siamo costretti dalle necessità a fare delle piccole cose, ma dovremmo leggerla in prospettiva.
Was wir hier tun, kann für eine langfristige Perspektive von Nutzen sein. Und diese Perspektive kann durchaus aus verschiedenen gewerkschaftlichen Kulturen heranwachsen. Der deutschen, die eher auf einer Versöhnung von Unternehmen und Arbeitern beruht, und unserer, die wir eher als kämpferische Opposition verstehen.
Sprachen Nadja Benewitz, Michael Liebler, Adrian Wolf, Klaus Riemer, Philipp Zichon, Tim Liebler und Ingrid Artus.
Wir danken den BesucherInnen der Silvesterfeier im Stadtteilladen Schwarze Katze, die den BergarbeiterInnen aus Germinal von Emile Zola ihre Stimme gaben.
Musik von Art of Escapism, Vortex, David Hillowitz, Musics Recreation, Ryan Cullinan, David Chestai, Diane Key, Noid Griffin und Mit Air Machine.
Das Arbeiterlied am Ende stammt aus dem Film Linden, ein Arbeiterlied von Wolfgang Joost und Winfried Wallert.